Das SEO-Haus mit Jens Fauldraht und Markus Walter. Das SEO-Haus.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wundervollen Berlin sitzt Jens Fauldraht heute zu einer etwas besonderen Sendung. Erstens sind wir reichlich spät, dazu gleich ein bisschen mehr. Und zweitens habe ich Markus gerade gar nicht erst gefragt, weil ich mitten am Tage aufnehme und wir eine kleine Sondershow machen. Wir haben nachher ein kleines Recap von der Campix, live von der Campix aufgenommen und das muss ich jetzt endlich mal raushauen. Und vorher wird es jetzt ein bisschen eine etwas persönlichere Sendung von mir kurz zum Anfang und danach geht's ganz normal weiter. Also, erstmal zu mir, was hat sich so ein bisschen getan und warum sende ich jetzt auch gerade ein bisschen unregelmäßig? Ist, die meisten haben es schon mitbekommen, vielleicht der eine oder andere aber noch nicht. Ich habe TechValue verlassen. Das hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass, was vielleicht der eine oder andere nicht wusste, wir zum Start weg drei Partner waren und wir mittlerweile doch massive strategische Differenzen hatten. So ist, glaube ich, der Wortlaut, auf den wir uns geeinigt haben. Wer mich kennt, weiß, mit wie viel Liebe ich diese Firma aufgebaut habe und wie groß die Differenzen sein müssen, dass man dann bereit ist, das Unternehmen zu verlassen und nochmal neu zu starten. Aber neu starten werde ich, und zwar mit einem Unternehmen, was ich jetzt erstmal GetTraction getauft habe. Erstmal ist gut, das soll auch so bleiben. Und Setting ist noch nicht ganz final. Ich verhandle noch mit Menschen, denen ich schon lange traue und die ich schon lange als Partner gern dabei hätte, weil die mich einfach fähigkeitsmäßig sehr gut ergänzen und für das stehen, für was ich auch stehe. Und da sind wir allerdings noch nicht ganz final, weshalb wir auch erst im Mai richtig operativ durchstarten werden. Aktuell bin ich dabei, gerade Büros einzurichten etc. pp. Und wie bisher ist das der Kern, den wir haben wollen, ist unseren Kunden zu helfen, einfach Inhouse-Kompetenz aufzubauen und wir uns langfristig in die Rolle eines Second-Level-Supports zurückziehen für wirklich komplexere Themen, zu denen man im Tagesgeschäft nicht kommt. Das bedeutet, dass wir weiterhin viel mit unserer operativen SEO-Erfahrung arbeiten werden, aber auch wie bisher sehr viel in den Aufbau und Strukturen der Prozesse für unsere Kunden tätig sind, um da einfach mehr Traktion in ihr Online-Marketing zu bekommen. Das ist unsere Vision, das ist unser Ziel und darum geht's hin. Aber wie ihr schon hört, ich bin im Moment etwas bürolos. Ich werde am 1.4. das neue Büro beziehen, bin jetzt da gerade dabei, Internetanschluss und all so ein Scheiß irgendwie zu klären, Möbel und all so ein Rotz, mit dem man eigentlich gar nichts zu tun haben will, aber was sein muss, muss sein, weil auf dem Boden ohne Rechner arbeiten kommt man auch nicht sehr weit. Und wenn das alles steht, hoffe ich, dass wir dann auch wieder zu einem etwas besseren Format kommen. Zum Glück senden die Kollegen alle gerade fleißig, mal abgesehen von Online-Radar. Ihr beiden, habt ihr was versprochen? Ich möchte gerne eine neue Sendung von euch hören. Und ansonsten sind wir jetzt schon fertig mit dem, was zu mir zu sagen gibt. So viel ist es nicht, aber der eine oder andere hat mich dann doch mal drauf angesprochen. Deswegen habe ich gesagt, ich verliere kurz mal zwei Worte dazu. Ansonsten geht es hier nicht um mich, sondern um SEO in der Haus. Und damit gehen wir gleich weiter zu unserem Housekeeping, Kommentare und Fragen, die es so gab. Dazu nochmal kurz ein paar Hinweise in eigener Sache. Zum einen hat Sistrix jetzt im März seine Google Ranking Faktoren Videoreihe rausgebracht, wo ich netterweise die Ehre hatte, mit 15 weiteren Kollegen über SEO-Ranking-Faktoren in 20 Videos zu diskutieren. Also ich war jetzt nicht in allen 20 Videos drin, jeder von uns jeweils in 6. Ich hänge euch aber den Link rein, weil das sind wirklich schöne Stücke zusammengekommen, die kann man sich einfach mal antun. Das zweite ist mein Vortrag vom Relaunch Day. SEO Relaunch ist auf YouTube verfügbar. Ich hänge euch den Link rein, wer sich anschauen will, kann das gerne tun. Und jetzt zu euren Rückmeldungen. Da hat Patrick, leider kann ich von dir jetzt nicht sagen, wo du her bist, weil das hast leider keinen Link angegeben. Aber ja, du hast gemeint, dir gefallen die Shows besser, wenn wir Folien haben. Haben wir auch gerne. Müssen bloß die Gäste mitbringen und die haben das leider nicht immer parat. Aber wir versuchen, die immer, so weit es geht, einzuquengeln. In der Hinsicht, ich teile da deine Meinung komplett. Dann Marco von Baiwa, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, hat geschrieben, was macht man, wenn die Möglichkeiten eingeschränkt sind, wenn man arbeiten möchte. Und da war so meine Antwort, wenn du eingeschränkt in deinen Mitteln bist, die du hast, weil du zum Beispiel technisch auf alles, nicht auf alles zugreifen kannst, was du willst oder so, dann versuch einfach mal, deine Arbeit in zwei Bereiche aufzuteilen. Einmal Ad-Hoc-Lösungen, die wahrscheinlich weit weg sind vom Ideal, aber wahrscheinlich auch besser als der Status quo ist, und die schon mal umzusetzen, soweit es deine Mittel und deine Kompetenzen ermöglichen. Und zweitens, versuch im Langfristigen deine Rahmenbedingungen zu klären und dann eine Verbesserung herbeizuführen. Der zweite Weg dauert immer länger. Also bis wir so unsere Prozesse damals bei der T-Online stehen hatten, waren wir auch so ein paar Jahre beschäftigt. Das ist nichts, was so ad hoc funktioniert. Und nebenher muss natürlich trotzdem irgendwie ein Wachstum generieren. Deswegen teil immer auf, was kann man ad hoc irgendwie verbessern und für was muss man welche Rahmenbedingungen ändern, damit man danach arbeiten kann. Letzteres ist wirklich ein sehr wichtiges Thema, dass ihr euch ganz klar macht, welche Kompetenzen habt ihr, welche Erlaubnissen habt ihr, welche Budgets habt ihr und welche Zugriffsmöglichkeiten habt ihr und mit wem müsst ihr zusammenarbeiten. Und das Ganze müsst ihr irgendwie in ein für euch passendes Modell gießen, damit ihr da irgendwie vorwärts kommt. Sonst bleibt ihr immer daran hängen, dass ihr handlungsunfähig seid und dann wird der Job relativ schnell relativ frustrierend. Dann Wolfgang von Sylt TV drauf uns auch mal wieder auf den falschen Link bei uns hingewiesen, habe ich jetzt gerade eben erst korrigiert. Also wenn du jetzt auf die alten Shownotes gehst, hast du auch den richtigen Link. Danke für den Hinweis. Und Uwe von Magerquark, lustige Seite, hat sich nochmal zu den ganzen Blurred Read More Buttons geäußert und hatte so ein bisschen die Idee, dass da vielleicht ein Usability-Grund hinten dran sein könnte. Und zwar, dass die Leute, die Artikel geschrieben haben, vielleicht dachten sie, blören die lieber aus, damit wir auf dem Mobile-Gerät für den Fall, dass einem der Artikel nicht so ganz gefällt nach dem Anfang, man gleich Handlungsoptionen hat. Auf die Idee bin ich jetzt noch gar nicht gekommen. Ich glaube auch, wenn man Sachen schreibt, von denen man glaubt, sie sollten keinen interessieren, dann schreibt man sie wahrscheinlich nicht. Trotzdem ein spannender Gedanke. Ich denke eher, dass da irgendwelche Tracking-Ideen hinten dran liegen oder whatever. Ansonsten zu unserer Tonqualität. Ja, wir sind nicht Frind und ich bin nicht Holger Klein. Der Kollege ist A, Profi, weil er auch im Hörfunk arbeitet. B, deswegen macht er auch weniger Amps wie ich. Und B, einfach auch sich mit seinem Hardware-Equipment und Aufnahme-Equipment wesentlich besser auskennt und einfach Profi ist, was Podcasting ist. Das hier ist ein Hobby-Podcast und so viel wir uns Mühe geben, auch besser zu werden, auf das Niveau kommen wir, glaube ich, jetzt mal längerfristig nicht ran. Damit bin ich damit auch durch und kommen wir zum 4-Wochen-Rückblick, der jetzt doch etwas länger geworden ist und aufgrund der Konferenzen ist hier auch einiges zusammengekommen. Zum einen fangen wir mal mit etwas relativ, ist es nicht einfach, aber einfach für mich hier vorzutragen. Bei Schnupsel hat sich damit Gedanken gemacht, wie man Bildersuch-Traffic wieder tracken kann, weil Google hat ja die Bildersuche umgestellt vor einigen Wochen und seitdem ist der Referrer halt nicht mehr images.google und damit wird der Bilder-Traffic euch in Analytics auch nicht mehr unter Bilder-Traffic ausgewiesen, sondern ist jetzt im Gesamt-Traffic subsumiert. Das ist ein bisschen blöd, weil Bilder-Traffic sich etwas anders verhält und man sollte die schon, also etwas ist gut, ziemlich anders verhält auf Webseiten und den sollte man deswegen schon, wenn es geht, separieren, sonst freut man sich, dass sein Organic-Traffic gestiegen ist und ärgert sich, dass man kein Bilder-Traffic mehr hat. Grundgenommen sind einfach jetzt beide Werte in einem. Das ist, wie gesagt, dämlich. Er hat eine Idee, wie man das Ganze über so eine Art Cookie-Lösung und dann wieder zurück ins Analytics wieder separieren kann. Ich hau euch den Link in die Shownotes. Das ganze Cookie-Gedöns ist nicht so ganz meine Welt. Lest euch einfach mal durch. Klang in sich sinnvoll. Dann hatten wir ja auf der Campix den schönen Vortrag vom Stefan Fischerländer, wo dann auch das schöne Word2Vec drin vorgekommen ist. Und zu dem Thema gibt es jetzt hier einen schönen Artikel auf visualmeta.com und zwar zur Klassifizierung von Produktdaten zur Feed-Optimierung via Word2Vec. Für alle Leute, die sich jetzt gerade mit Word2Vec da draußen beschäftigen wollen nach der Campix, ich hau euch einfach den Link in die Shownotes und wünsche euch damit viel Spaß. Ansonsten unter Technical SEO bloggt ja mittlerweile André Goldmann. Recht gut, also eigentlich richtig gut. Recht ist da wirklich schlecht ausgedrückt, also richtig gut. Deswegen legt ihn euch in euren Feedreader, so denn ihr noch einen habt. Und er hat dort jetzt auch ein kleines WordPress-Plugin veröffentlicht, um Feature-Snippets zu erstellen, inklusive einer kleinen Anleitung, wie er dahin geht, um Artikel, die gut platziert sind, zu versuchen, auf ein Featured Snippet zu optimieren. Also beides ist in sich spannend. Deswegen hänge ich euch das auch einfach in die Shownotes. Einfach mal anschauen und damit bleiben wir beim Thema Feature Snippet. Bei auf The Outline gibt es einen super schönen Artikel zum Thema Feature Snippets aus der Hölle oder wo die Qualitätssicherung von Google versagt, weil ihr kennt ja das Problem nicht nur, dass Feature Snippets sehr prominent angezeigt werden, sondern diese ganzen Audio-Devices, Echos und Dots und wie die ganzen Drecksdinger heißen. Wenn man die ja irgendwas fragt, dann lesen die einen ja das Feature Snippet vor und sonst gar nichts mehr. Und die haben hier sehr viele Beispiele, wo die Featured Snippets halt einfach nur Schwachsinn enthalten. Der Artikel selber heißt Google Featured Snippets are worse than fake news, weil da halt schöne Sachen drin sind. Wenn du fragst, plant Obama einen Militärputsch, dann sagt das Ding dir genau das Datum raus, weil da natürlich sehr schlechte Quellen herangezogen werden. Einfach mal durchlesen. Und dann sagen, ich habe doch lieber 10 blaue Links, dann kann ich wenigstens ein bisschen drüber nachdenken, als dass ich so einer Quasselbox vertraue, was sie mir da erzählt. Damit sind wir mit Feature Snippets auch durch und da war wieder mein M und sind bei advertising.de und die haben, wo ist eigentlich das One hin? Naja, egal. Die haben einen schönen How-To zu PRG mit ein paar Skriptbeispielen rausgehauen. Hänge ich euch auch einfach in die Shownotes, weil ihr wisst ja, keine Faceted Search ohne PRG heutzutage mehr, sonst wird der Index einfach nur zugemüllt. Bei Expired Web, also Stefan Fischerländer, hat seine Campings-Präsentation, die ich schon oben angesprochen habe, Word2Vec, Vektorraum etc. pp. Zur Verfügung gestellt, auch online. Ich hänge auch den Link rein, weil das war, glaube ich, so der mit Abstand beste Vortrag auf der Campings, den man so hatte. Und hat mal so dem einen oder anderen nahegebracht, wie so eine Suchmaschine eigentlich funktioniert und dass es am Ende doch mit künstlicher Intelligenz nicht so arg viel zu tun hat, sondern doch einfach nur einfache Mathematik ist. Hier ein Wurzelzeichen, da ein Bruch und da noch eins und schon funktioniert das Ganze und Google ist glücklich. Bleiben wir bei Campings-Präsentation. Da habe ich noch eine schöne gefunden und zwar von Nils Danke. Der hat sich mit der Content-Produktion auseinandergesetzt, fängt an von schlechten Briefings über was muss in Briefing rein bis zur Erstellung und Optimierung, hat dabei auch ein paar schöne Workflows mit Termlabs. Viele Grüße hier an dem Fall an Thomas Mintnich für termlabs.io mit dabei. Für jeden, der das Tool noch nicht sehen könnte, lohnt sich mal die Präsentation anzuschauen und danach mal den Kollegen Mintnich nerven. So, und für alle, die noch nicht genug haben von Basiswissen, habe ich hier ein kleines YouTube-Video gefunden von Herrn Professor Dr. Dirk Lewandowski von der HAW in Hamburg, der sich damit auseinandergesetzt hat, was ist Precision und was ist Recall. Das sind ja die beiden Qualitätskriterien einer Suchergebnisseite. Leider nicht jedem SEO bekannt, deswegen einfach mal anschauen, dass was meinen wir denn, wenn wir von Precision oder vom Recall reden oder wann habe ich denn ein Precision-Problem und wann habe ich ein Recall-Problem in Information Retrieval, ist gar nicht so unspannend und ist wirklich sehr basic und einfach erklärt und ganz matheunfrei an der Stelle. So, dann die Kollegen von von Screaming Frog haben auf Search Engine Land was Schönes geschrieben und zwar, wie sie in Google ein Ranking gehijackt haben und zwar zum den Ranking zu dem Begriff SEO Starter Guide, was ja so das Google PDF ist für zum Anfang für SEO. Und Google hat da ein paar lustige Probleme gehabt, weil die haben da was lustig ver 302, allerdings waren sowohl Sender als auch Ziel, also die Quelle der 302 als auch das Ziel der 302 indexierbar. Das heißt, eine von beiden hätte eigentlich im Index sein müssen, war es aber nicht. Daraufhin hat sich Screaming Frog mal das Ranking gehijackt, nachdem schon vorher andere gehijackt hatten und hat danach Google darauf hingewiesen und dann haben die ein HTTP-Canonical gesetzt im PDF auf die Zielseite, die sie eigentlich wollten und dann war es auch wieder da. Nichtsdestotrotz ein sauguter Testaufbau, einfach mal durchlesen und ist einfach spannend. Dann bei SEM Deutschland ein schöner Artikel zum Thema Nutzersignale und wie die das Ranking beeinflussen. Und der Olaf hat hier die These aufgestellt, dass die Nutzersignale dazu dienen, den Algorithmus zu verbessern und kein direkter Faktor sind. Ja, damit ich gehe damit konform, meiner Meinung nach, dass sie durchaus damit den Algorithmus verbessern. Ich glaube aber schon, dass man Nutzersignale einfließen lassen kann, in einer Art, die jetzt nicht direkt live ist. Aber wenn man sie immer mal wieder durchberechnet, kann man sozusagen seinen Vektorraum um Feedback-Signale ergänzen. Es gibt da was sehr, sehr Spannendes, und zwar von Robertson Spark Jones. Ich hänge euch dazu mal einen Link rein, aber das sind dann wieder viele Brüche und Buchstaben und komische Sachen, die aussehen, wie als will man sie nicht verstehen. Aber denkt mal drüber nach. Das Schöne ist, wenn ihr euch diese Robertson-Spark-Jones-Formel zur Berücksichtigung von Relevance-Feedback betrachtet, von der Relevanzdaten betrachtet und die Relevanzsachen einfach ausnullt, dann kommt er wieder beim IDF raus. Also so genommen dürfte es für euch jetzt nicht so fremd sein. IDF ist ja das Magische von dem TF-IDF sozusagen. Und das Schöne ist, so Relevanzdaten können... kommt, also diese Robertson-Spark-Jones-Formel wurde normalerweise angewendet, wenn man echte Relevanzdaten hatte. Das heißt, Nutzer hat gesagt, das Dokument ist relevant oder es ist nicht relevant, und dann wurde das zu dieser Suchanfrage als Informationen ergänzt. Problem ist, uns fragt ja keiner bei Google, ob wir das Ergebnis relevant finden oder nicht. Man kann aber auch Pseudorelevanzdaten verwenden. Das heißt, man fragt den Nutzer nicht direkt, sondern man handelt es aus der Leitung ab, also aus seiner Verhalten ab. Und da sind wir nämlich wieder beim Nutzerverhaltensdaten. Und da kann man verschiedene Arten von Daten heranziehen und dann eben mathematisch das IDF genau darum ergänzen. Und ihr seht, ich bleibe bei der reinen Mathe. Das kann jede Maschine ausrechnen und ist sehr schön. Pseudorelevanz-Feedback an der Stelle, die einfachste Methode ist, man sagt, alles, was geklickt wird, ist relevant, und was nicht geklickt wird, ist halt offensichtlich nicht relevant. Das kann man dann ergänzen mit hat geklickt und war innerhalb 3 Sekunden wieder zurück, etc. pp. Also wie man das dann gewichtet, was relevant ist oder nicht, oder dieses Pseudorelevanz, weil es ist ja kein echtes Relevanzabfragen, deswegen der Begriff Pseudorelevanzdaten. Wie man die gewichtet, ist ja eine andere Geschichte. Aber mit dem Robertson-Spark-Jones kann man das halt relativ schön einrechnen. Ein Nachteil bei der ganzen Sache, gerade bei Robertson-Spark-Jones, es betrachtet wirklich nur die eine Query. Es werden keine Sitzung. Das ist bei der ganzen Mathematik jetzt nicht vorgesehen, sondern es wird die einzelne Query und die zu der Query vorhandenen Nutzerverhalten zu dieser Query berücksichtigt. Damit ist es auch nicht mein Nutzerverhalten in meiner Session, sondern das nutzt das Verhalten aller Suchenden zu dieser einen Query, egal was sie vorher oder nachher gesucht haben. Aber das Ding ist halt auch schon etwas älter. Also auch solche, wie gesagt, viele Lösungen, die es da immer gibt, die gibt es meistens schon lange. Und etwas Ähnliches wird wahrscheinlich Google an der Sache auch berücksichtigen. Und wenn man dann sagt, man sammelt so irgendwie eine Zeit lang Nutzersignale an, und dann hat man die Werte, um eben diese Pseudorelevanzberechnungen in die Robertson-Spark-Jones-Formel einzufügen. Und dann rechnet man das Ganze durch, dann hat man seine Bewertung drin. Und das macht man halt iterativ immer wieder. Und dann fühlt sich das an wie, wir müssen mal wieder auf Search Engine schreiben, es gab ein Update bei Google, dabei haben sie nur ihre Relevanzdaten neu berechnet. Partouts, so ist das Leben eines SEOs. So, ich hänge euch einfach, wie gesagt, den Artikel vom Olaf rein, weil er wirklich schöne Argumente hat, und nochmal einen kurzen Link zum Robertson-Spark-Jones. Und alle Leute, die mal irgendwann in Darmstadt studiert haben, ja, der Artikel zum Robertson-Spark-Jones ist der Link auf das schöne Buch Information Retrieval in dem richtigen Chapter von unserem allerseits geliebten Reginald Färber. So, damit dazu. Ein kleiner Insider. Dann habe ich hier noch ein Video zum Thema technischem SEO. Und zwar ist das ein Vortrag im Rahmen des Search Metrics Summits gewesen. Und der ist wirklich schön. Ich haben wir, glaube ich, mit öfters mal anhalten und was aufschreiben angeschaut. Also kann ich euch dringend empfehlen, euch das mal in Ruhe zu geben. Ist ein wirklich sehr schöner Vortrag. Und dann auf Slideshare hat auch Pip Klöckner was Schönes rausgehauen, nämlich 10 Lessons Learned im SEO. Ist sehr lustig, die 3 wichtigsten von diesen 10 für mich persönlich, oder da, wo ich sagen muss, gehe ich 100% konform und musste auch direkt schmunzeln, ist natürlich das Thema Deindexierung. Das ist heutzutage wichtig wie Hölle. Dann hat er so schön geschrieben, keiner liest deinen Blog. Auch das stimmt für die meisten Core Web Blogs, die sind halt einfach tote Wüsten, in dem sich außer die armen Autoren keiner hin verirrt. Und Facebook organische Reichweite ist heutzutage halt auch eher mäßig. So, dann Nochmal etwas von vom Olaf, diesmal aber auf Aufgesang. Warum schreibst du eigentlich auf zwei Seiten? Na egal. Hat er einen schönen Vergleich gemacht von Hyper-Suggest und Answer the Public. Dabei hat Hyper-Suggest klar gewonnen, da es konstant mehr Ergebnisse liefert. Mehr dazu könnt ihr einfach selber durchlesen. Und last but not least, ein schöner kleiner Guide zur PDF-Optimierung bei onpage.org. So, auch den hänge ich euch einfach in die Shownotes. Ich werde jetzt nicht großartig vorlesen, weil da steht einfach alles drin und ich glaube, das reicht dann an der Stelle auch. So, damit bin ich jetzt mit meinem kurzen Rückblick im Galopp ziemlich fertig. So ohne Konterpart wird es ein bisschen schneller. Nächstes Mal muss ich mir ein bisschen mehr Notizen machen, wenn ich mal wieder alleine reden sollte. Und springen jetzt gleich zum Campix-Rückblick. Da haben wir schöne Gäste dabei, nämlich Markus Orlinski, Martin Bisfeld, Thomas Grübel, der leider immer noch für sein Traffic bezahlen muss, Stefan Fischerländer und Johannes Bornewasser von der RP Online. Und hört einfach zu. Ich glaube, das ist eine recht lustige Runde, auch wenn wir dort zeitlich etwas eng waren, weil Thomas Grübel etwas früher los musste und wir uns auch ein bisschen deswegen durchgehetzt sind. Und damit bin ich soweit raus. Ich freue mich, wie immer, über eure Bewertungen, Kritik, Anregungen, whatever. Ihr könnt uns in unsere Kommentare reinschreiben, ihr könnt auf unsere Facebook-Page schreiben, auf jeden Fall auf iTunes bewerten und kommentieren, wenn es geht, die Hauptshow Termfrequenz, da wo alle Feeds reinlaufen, weil dann haben wir alle da was auch von und wir machen hier alle irgendwie einen lustigen Job, glaube ich. Und damit bin ich fertig. Ich hoffe, dass wir es schaffen, im April, wenn nicht spätestens Mai, wieder zu senden. Im April übrigens, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Im April geht unsere Vorlesung an der Hochschule wieder los. Wir werden auch wieder eine offene Vorlesung machen Anfang Juli. Ihr könnt euch das schon mal so einfach ein Blogger für den ganzen Anfang Juli reinschreiben. Und ich glaube, ja, damit bin ich jetzt fertig. Also, euch einen schönen Tag. Genießt die Sonne. Ich bin raus und euch jetzt viel Spaß mit dem Campix Recap. Bis dahin. Tschüss.
Müssen wir uns vorstellen. Hallo zusammen, hier ist das SEO-Haus und wir sind live von der Campix mit ein paar netten, schlauen SEOs, die jetzt alle etwas müde sind, aber nicht mehr so müde wie früher. Ich glaube, es gab etwas weniger Alkoholkonsum, habe ich gestern Abend festgestellt. Also ich war bei null, das ist definitiv weniger als früher. Und, aber ich würde sagen, ihr stellt euch gerade mal die Reihe nach vor, gehen wir so, fangen wir einfach bei dir an, Markus.
Ich bin Markus Olinski, ich bin Informatiker, habe eine eigene Agentur. War früher mal bei Bild.de mit Max Moore zusammen im SEO-Team. So.
Genau, ich bin Martin Missfeld, Bilder SEO.
Ich bin der Thomas Grübel, ich bin als Vertreter des SEA hier, also ich beschäftige mich mit dem sichtbaren Bereich der Suchergebnisse.
Stefan Fischerländer, mach seit ein paar Jahren SEO.
Johannes Bornewasser, ich bin im Verlagsbereich und mache unter anderem SEO.
Das stimmt, bei der RP Online ist ja nicht irgendein Verlag. Das ist ja
der Verlag.
Genau. Exakt, muss man ja dazu sagen. Ja. Sehr wichtig. Schön. Markus, du warst jetzt der Einzige von uns hier, der die ganze Week mitgemacht hat. Wie war denn so die Week? Und da wurde ja auch irgendwie announced, dass das Konzept sich ändert und die Week ja auch sich zu Tode gewiegt hat und dafür was Neues kommt.
Also im Gegensatz zu den letzten Jahren war die Week schon, also es hat sich gelohnt, dabei zu sein. Aber ich würde jetzt nicht sagen, für mich persönlich, dass ich jetzt einen Tag besonders für mich herausgenommen habe, sondern es war wirklich die vielen kleinen Besonderheiten zwischendrin. Also es waren eher Perlen, die man entdecken musste. Es waren schon auch Sessions dabei, die nicht unbedingt mich weitergebracht haben in meinem Leben. Aber Themen wie zum Beispiel Zeitmanagement oder Work-Life-Balance waren schon eine Chance, wo ich für mich persönlich was gewinnen konnte.
Okay, da wäre ich jetzt mal ganz konkret, weil ich habe oft Zeitmanagement-Sachen mir angeschaut und dachte immer, oh, das ist ja spannend und danach habe ich aber nichts gemacht. Was änderst du jetzt konkret? Was hast du, also so einen konkreten Punkt, den du sagst, bei deinem Zeitmanagement, was du jetzt bei einem Kurs gelernt hast, wo du sagst, oh, das stelle ich jetzt wirklich um, das ist so geil, das mache ich Montag.
Also es sind bestimmte Sachen, also ganz konkret gesprochen, wo ich noch mehr in der Woche bestimmte Sachen nicht mehr instantly mache, also beispielsweise E-Mail-Programme auch mal ein paar Stunden zumache, um dann eben nicht die Erwartungshaltung, die von außen gestellt wird, dass man sofort auf alles reagiert, das ist, glaube ich, Quatsch, sondern dass man sich nicht permanent stören lässt. Ich glaube, eben diese Störung, permanente Störung, das ist so, dass man wirklich mehrere Stunden am Stück konzentriert arbeitet. Da wird man auf jeden Fall effektiver werden.
Ja, das Schlimmste ist ja eigentlich Facebook, beziehungsweise überhaupt Social Media irgendwie. Also wenn das parallel auf ist und dann ständig aufploppt, irgendeine neue Nachricht irgendwie, mal abgelenkt ist, dass man da reinguckt, kommst du nichts. Also im Grunde richtig arbeiten kann man echt nur, wenn man nur das Programm auf hat, was man zum Arbeiten braucht, irgendwie alles, was Social Media ist, weg.
Okay, also Facebook einfach abschalten.
Ja, am besten deinstallieren.
Zuckerberg, mach's aus. Finde ich gut. Nee, aber hast du absolut recht. Also sehe ich an der Stelle ähnlich. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir die Reihe erstmal der Vorstellung fertig, bevor wir ins Inhaltliche gehen. Also ihr habt mal schon gemacht. Obwohl ich gar kein Algorithmus habe, so lustig. Okay, Martin, du warst jetzt... Wahrscheinlich deswegen, genau. Martin, du warst jetzt ja also Samstag, Sonntag da wie der Rest. Und was war so dein Highlight?
Nee, das Highlight war tatsächlich Stefan irgendwie. Der kann das vielleicht gleich selber nochmal wiederholen, irgendwie, worüber er referiert hat. Das war wirklich großartig. Ich würde es zusammenfassen. Irgendwie zum ersten Mal habe ich wirklich begriffen, irgendwie, wie die Suche funktioniert. ansonsten war insgesamt mein Eindruck, dass es doch verdammt viel um Links ging. Nachdem im letzten Jahr so eine Grundtendenz da war, Linkless Ranking ist sozusagen das der nächste geile Scheiß irgendwie und man braucht Links nicht mehr, hat im Verlaufe des letzten Jahres offensichtlich ein Umdenken-Prozess stattgefunden. Und viele sagen eben, und letztlich hat es ja selber auch gesagt, irgendwie Links sind nach wie vor wichtig und natürlich soll man gute Inhalte haben, irgendwie, aber damit sie auch vorne ranken, braucht man auch die entsprechenden Links. Und das war in vielen Vorträgen, die ich gehört habe, diesmal irgendwie Thema. Aber so ganz interessant, also viel differenzierter, als das früher der Fall war.
Hast du nicht auch was zum Linkaufbau
gemacht? Ja, ich habe auch was dazu gemacht, genau. Ich habe versucht, das so darzustellen, dass man eben nicht nur auf die Linkquelle gucken soll, sondern dass man eben auch darauf achten soll, irgendwie welche der eigenen Seiten überhaupt verlinkt werden. Also, dass das glaubwürdig ist, dieser Link. Dass man sozusagen nicht auf eine Produktseite, die man gerade gelauncht hat, dann innerhalb von 2-3 Tagen irgendwie 100 Links ballert irgendwie, wo noch gar nicht mal 10 Besucher da waren. Ja, das ist einfach, da entstehen dann eben Muster, die unglaubwürdig sind irgendwie. Und wenn das eben mehrfach der Fall ist, irgendwie, dann sind solche Links nicht gut. Ja, aber wenn man eben zum Beispiel eine Seite hat, irgendwie, die von sich aus schon ein paar Links generiert hat, dann kann man da auch mal selber ein paar Links draufsetzen. Irgendwie. Das wird Google dann kaum merken. Also dann ist es einfach sehr schwer zu unterscheiden, irgendwie, welcher Link ist jetzt sozusagen natürlich gewachsen und welcher Link wurde gesetzt.
So, Transferleistung. Du hast jetzt etwas gelernt bei ihm?
Ja.
Jetzt überleg dir mal, er hat ja was jetzt vor Panda und wie kann ich einen guten von einem schlechten Text unterscheiden? Was macht Pinguin an der Stelle?
Naja, danke Herr Oberlehrer, dass ich diese Frage beantworten darf. Und natürlich werden Links wahrscheinlich auch zu Vektoren irgendwie umgerechnet und dann werden sozusagen die Muster, die daraus entstehen, miteinander verglichen. Und dann wird geguckt irgendwie, was ist sozusagen ein sauberes Linkprofil und was ist eben ein unsauberes Linkprofil. Genau. Und das kann man dann tatsächlich berechnen und entsprechend so einteilen.
Genau, weil du musst halt einfach die Argumente finden, aus denen du einen guten Classifier bauen kannst. Und die haben ja viele Daten über eine Website, jetzt wissen wir nicht, welche sich alle anschauen, aber die sagen halt wahrscheinlich Linkwachstum, Linkquellen, du kannst ja ganz...
Und das Savow-Tool ist natürlich die perfekte Quelle, um Trainingsdaten zu sammeln für schlechte Links.
So, und dann baust du deinen Vektor und guckst halt auch, dass du irgendwo einen Vektor findest, wo du trennen kannst. Deswegen dann auch Updates immer, weil es sind große Datenbestände, die du dann durchklassifizieren möchtest. Und dann machst du das wieder einmal, machst den Vektor, bam, und dann hast du das wieder schön aufgeteilt in 2 Bereiche. Also das ist immer die gleiche Methodik auf andere Probleme angewendet.
Mhm. Cool, oder? Ja, super. Also insofern hoffe ich, dass Stefan seinen Vortrag öffentlich zugänglich macht und den viele lesen.
Ja, Folien gibt es definitiv und muss man schauen... Irgendjemand hat nach einem Video gefragt, ich glaube, sowas gibt es nicht. Vielleicht mache ich ein Webinar noch mit raus oder so.
Ja, mal schauen. Das ist gut. Thomas, du bist jetzt ja eher aus der SEA-Ecke, aber du hast deinen Vortrag ja gar nicht über SEA gehalten, sondern über tolle Excel-Helferlein, wo du ja wirklich krass cool drauf bist in dem Bereich, die ja für SEA benutzt, die man aber auch für SEO nutzen kann, richtig?
Richtig, ja, genau. Also es gab viele kleine Handgriffe, Tipps, Kniffe und Tricks, die jedem eine ganze Menge Klicks und eine Menge Zeit sparen können. Und wenn man die gesparte Zeit dann wieder ordentlich reinvestiert, dann hat man auf einmal ein viel besseres Leben.
Genau. Einfach früher zum Bier trinken.
Richtig.
Genau. Gibt's deinen dann nochmal irgendwann auf Slideshare oder so?
Den gibt's auf jeden Fall. Das heißt, ich packe das auf die inbits.de und der Marco wird dann die ganzen Links von Leuten, die irgendwas publizieren, nochmal sieden. Das heißt, da gibt's sicher von Marco nochmal eine Zusammenfassung an alle Teilnehmer, hat er mir gesagt.
Sehr cool, sehr cool. Welcher Vortrag hat dir jetzt gefallen am besten in den letzten 2 Tagen?
Ja, als Nicht-SEO ist natürlich nicht alles ganz so relevant für mich, aber ich habe doch einige gute Sessions zum Thema Machine Learning, zum Thema Excel, zum Thema Analytics gehört. Und persönlich am inspirierendsten war für mich der Vortrag vom Sebastian zum Thema Arbeiten aus dem Wohnmobil.
Und spannend, das ist ja auch Camping-Style, also, da gibt es halt auch so.
Ja, also richtig gut. Und rein für meine Arbeit habe ich das meiste beim Andi Petzold zum Thema Analytics mitgenommen. Viele Kleinigkeiten, was man nochmal so vertecken sollte, prüfen sollte, machen sollte, nicht machen sollte.
Und wie arbeiten wir jetzt aus dem Wohnwagen?
Mobil. Das größte Problem war natürlich, oder eines der Hauptprobleme war das Thema Internet. Prepaid-Karten und so weiter, da hat der Sebastian sich durch alles Mögliche durchprobiert und hat eine ganz lange Liste von Fails aufgezeigt. Letztendlich gibt es da wohl jetzt von einem größeren Mobilfunkanbieter aus Deutschland, den du gut kennst, wohl eine Lösung, die europaweit und ohne Limite funktioniert. Und ansonsten ist natürlich eine große Frage der Selbstdisziplin, wie man mit diesem Thema umgeht.
Das glaube ich. Und du jetzt als der Brain, der Campig sozusagen, der Mann, der Stefan, das hat alle hier inspiriert jetzt. Wer hat dich inspiriert?
Meinst du jetzt auf die Campings die zwei Tage? Es waren einige, die richtig spannend waren. Am besten hat mir gefallen vom Nils Römerling seine Darstellung, wie er mit seinen Fußballseiten Geld verdient, wie er das macht, wie er das pflegt, wann er anfängt, wie die aufgebaut sind, auch welche Größenordnung an Traffic er da drauf hat. Also wer irgendwie von 20 Millionen Visits innerhalb von den 6 Wochen Europameisterschaft und irgendein PDF das angeboten hat, das nicht so gut funktioniert hat, weil es nur 300.000 Downloads gab, dachte man, okay, das ist so ein Fail, hätte ich auch mal gern mit 300.000 Downloads in 6 Wochen. Also das war richtig toll und auch sehr, sehr offen mit den Zahlen und Daten umgegangen. Das war von der Inspiration her definitiv das Interessanteste für mich.
Cool. Das ist auch schön. Und glaubst du, dass es seinen Vortrag gibt? Ja, wenn man dann sehen. Und jetzt zu dir.
Zu mir.
Als Verlagsmensch hat man ja doch andere Ansprüche an Vektoren.
Zum Beispiel. Ja, also so rein vortragstechnisch bin ich auch dabei, dass ich Stefans Vortrag extrem gut fand, weil es halt völlig weg war von dem Üblichen, was man halt so aus verschiedenen Facetten hört auf so einer Konferenz. Es hat einfach, da wirst du ja gleich noch ein bisschen was zu erzählen wahrscheinlich inhaltlich. Ohne da jetzt vorgreifen zu wollen, das war einfach total spannend für mich. Ansonsten, es gab jetzt nicht die Session, wo ich sage, boah, die hat mich sonst noch total vom Hocker gehauen, sondern es waren insgesamt Qualität der Sessions. Also ich war letztes Jahr nicht hier, weil ich in Austin bei der South Bay und vorletzten Jahr war ich letztes hier und war relativ enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Weil man so ein bisschen das Gefühl hatte, dass einfach viele Vorträge dabei waren, die gehalten wurden, damit man einen Vortrag gehalten hat und wiederkommen darf. Und da ist ja Marco auch ein bisschen vom Konzept abgerückt, bewusst. Und ich glaube, dass das der Qualität der Veranstaltung sehr gut getan hat. Also ich fand einfach dieses Mal das Level insgesamt deutlich höher. Und ich habe so aus verschiedenen Sessions dann immer mal so ein oder zwei Sachen mitgenommen, die halt auch tatsächlich dann im Verlagsbereich interessant sein können. Und natürlich, wie immer, der Austausch mit den Kollegen. Wir setzen uns ja immer ein bisschen ungezwungen, samstagsabends zusammen, quatschen ein bisschen. Das ist halt schon cool, dass man sich dann hier mit so vielen Leuten nochmal trifft. Von daher insgesamt einfach das Level war dies ja besser.
Und was ist das eine Ding, was du von den Verlagen mitnimmst? Ich bin ja immer aufs Konkrete bemüht.
Das Konkrete? Ja, ach du, das ein Thema, das mich schon seit irgendwie 2 Jahren umtreibt, ist so das Thema gezielte Deindexierung. Das ist jetzt nichts Neues. Wahrscheinlich auch nicht für die Zuhörer. Das ist aber ein Thema, das jetzt auch dieses Jahr hier so oft genannt wurde, wie vorher, glaube ich, noch nie auf irgendeiner Konferenz. Bei uns ist das halt deswegen schwierig, weil wir, ja, also das führt jetzt hier zu sehr ins Detail, ist auf jeden Fall für uns echt ein Schmerzthema. Also ich will das schon seit Jahren angehen, habe auch ein Konzept, aber ich kriege es nicht umgesetzt. Jetzt hier nochmal gehört zu haben, wie gut es wirklich bei anderen schon funktioniert hat und da auch konkrete Cases gesehen zu haben. Das treibt mich jetzt nochmal an, diese scheinbar unlösbaren Probleme doch noch irgendwie zu lösen dieses Jahr, um dann da auch endlich profitieren zu können.
Nee, ist auch ein absolut spannendes Thema. Ich liebe das auch sehr. Also für mich persönlich, ich habe gar nicht so arg viel gesehen, weil ich wissen, muss ich immer anreisen, bis man dann hier ist und wieder nach Hause und war auch also dementsprechend war ich immer erst gegen mittags da. Aber was ich jetzt spannend fand, ist ja was ein Thema, was mit SEO gar nicht so viel zu tun hatte, sondern eher war das Thema SEO Nachwuchs für Agenturen, Strategien fürs Recruiting und Ausbildung. Das war sehr spannend von Projektier von der Luisa, ich muss ja nachschauen kurz im Programm, Luisa Fischer und Fabian Soding. Das war wirklich ein sehr schön strukturierter Prozess, den sie da gezeigt haben, wie sie es machen, von wie sie Bewerbungsgespräche organisieren, was sie so thematisch, also was sie fragen im Bereich Hard Skills, Soft Skills, wie sie ihr Trainee-Programm aufgesetzt haben, welche Stationen die Leute durchlaufen müssen und so. Und es gab halt, waren halt auch einige drin, die in dem Bereich tätig sind oder Verantwortung haben. Und da gab es halt auch spannende Diskussionen. Das ist auch das Schöne an der Campings. Die Räume sind ja hier nicht so groß. Also meine, hinten waren Zalando. Sonst hat man ja doch so eine Sache, wo man relativ schnell, wenn der Erste dann was reinspricht, man dann in so einer Diskussion drin ist. Also das ist, was ich hier an den Formaten sehr mag. Warum ich es hier auch gerne mache, weil man es einfach, man, die Leute fühlen sich, also man selber, man fühlt sich nicht angetrollt, sondern das ist hier so, weil man möchte ja dann auch so einen Raum ein bisschen in Diskussion bringen. Und das so ein guter Erfahrungsaustausch einfach, weil das ist ein Problem, was jeder irgendwie hat und das ist einfach spannend, wie geht man mit um. Es geht, man muss ja immer zu einem passen, aber was haben die für Probleme gehabt, wie sind sie mit umgegangen, wie setzen sie es auf? Also ich meine, die haben natürlich auch eine gewisse Größe. Das heißt, da kann man auch ein paar Leute für abstellen. Da kann man die Frage, wie bricht man es runter, wenn man das nicht hat? Wie kann man das anderweitig irgendwie in Prozesse gießen? Aber es war spannend. Also war ja, also das mag ich halt hier sehr gerne. Das kann man auf anderen Konferenzen solche Themen seltener besprechen.
Das muss ich auch sagen. Und da würde ich zum Beispiel auch den Vortrag von Hans Kronberg erleben. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, irgendwie über Snippets in den SERPs. Hat Sistrix eben eine große Auswertung gemacht in Deutschland. Welche Snippet gibt es überhaupt? Irgendwie, wie unterscheiden die sich voneinander? Wie oft kommen die vor? Worauf lohnt es sich möglicherweise zu optimieren? Und das war auch deswegen sehr spannend, irgendwie, weil Hans nicht nur die Zahlen vorgestellt hat, sondern auch aus dem Publikum eine ganze Reihe von Beobachtungen eingeflossen sind. Irgendwie, welche Auswirkungen was hat, wenn man jetzt zum Beispiel mit so einem Featured-Snippet irgendwie auf Position 1 hüpft, hat einer gesagt, irgendwie, dass sich der Traffic im Grunde genommen vervierfacht. Das alle haben bestätigt, dass das sozusagen Traffic-Zuwachs ist. Es gibt ja immer wieder auch den Verdacht, dass wenn man eben mit so einem Snippet quasi wie so eine Antwort schon zeigt als erstes Suchergebnis, dass dann eigentlich gar nicht weitergesucht wird oder die Seite mehr aufgerufen wird, aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein irgendwie. Also es ist sozusagen super, wenn man das, wenn es einem gelingt, da vorne reinzukommen. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf. Ich glaube, es waren 2-3% oder sowas bei den Suchanfragen, wo das der Fall ist irgendwie. Einerseits nicht gerade viel, andererseits aber auch nicht wenig, wenn man es auf die Anzahl der Suchanfragen, die sie ausgewertet haben, irgendwie durchrechnet irgendwie. Und also
die haben da ganz schön aufgedreht. Das Problem ist natürlich ja mittlerweile ein Qualitätsproblem. Also da kommt ja Gott in die Welt mit Answerboxen rein.
Ja.
Und das Hauptproblem ist ja, dass sie die Answerboxen als einzige Antwort nehmen, wenn eine Answerbox da ist, wenn du da mit dem Sprachassistenten redest. Also wenn du jetzt was fragst. Und da gab es jetzt ja diesen schönen Artikel von wegen hier gefährliche Pseudo-KI. Weil du kannst halt so fragen, welche US-Präsidenten waren halt Mitglied im Ku Klux Klan und dann liest er dir 6 Namen vor. Es war aber nie einer Mitglied. Also es ist halt einfach Breitbart-Scheiß, der halt da mit einer Answerbox ist. Es war nicht Breitbart, aber etwas in der Klasse von Nicht-Publikationen. Und das Gleiche, dass du halt fragen kannst, ob Obama jetzt einen Militärputsch plant und der liest dir genau vor, wann und welchen mit. Und du denkst so, hä? Also so, das sagt dir dann Google. Weißt du? Also das verleiht dann einer Nicht-Autorität eine Pseudo-Autorität, weil sie da das nicht so ganz sauber im Griff haben. Aber das ist auch der Grund, warum sie diese Answerboxen machen, weil du halt im Sprachassistent nutzt ja nichts, wenn dir jemand 10 Treffer vorliest. Also da muss ja, da wollen Leute ja eine Antwort haben. Und da bleibt dann natürlich auch der Traffic, oder das Traffic von der Sprachbox, hier was vorliest, konvertiert dann ja auch nicht. Also das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber wie gesagt, da haben sie jetzt eher im Moment gerade so ein kleines Qualitätsproblem. Heißt aber auch, im Moment kann man relativ gut diese Boxen bekommen, wenn sie da sind. Und habe mich dann lustigerweise mit Sebastian Erdhofer drüber unterhalten und kam auf die gleiche Idee, haben dann beide auch gleichzeitig einen Hans angefragt. Hans hat mir, warum brauchen die Informationen ja in Sistrix? Ich möchte gerne wissen, welche Answerboxen hat meine Domain? Welche Knowledge-Graph-Einträge hat meine Domain? Das wäre mit den Sistrix im Universal-Bereich, aber mich interessiert das eigentlich. Der fehlt halt einfach, die Auswertung. Da sind sie aber dran, aber es gibt halt verschiedene Arten und die sind sie noch am Durchklassifizieren und dann haben sie noch nicht alle zugeordnet und deswegen warten sie dann noch. Aber die arbeiten dran. Fand ich sehr spannend, freut mich auch, weil das ist etwas, was man jetzt wirklich eigentlich braucht, weil ich glaube, die wenigsten, man entdeckt die eher so per Zufall mal so, oh, guck mal da. Hab ja eine Answerbox, ist ja toll. Genau. Nee, das ist ja cool. Also werdet ihr alle wieder kommen nächstes Jahr.
Auf jeden Fall. Also ich, für mich ist das ein fester Termin im Frühjahr.
Wenn es zeitlich passt, ja. Das ist immer so ein Ferien-Kollisionsproblem mit dem bayerischen Forschungsferien. Ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr liegt. Das ist immer ein bisschen kritisch.
Ach, der ist schon announced. Also
erster und zweiter.
Ja, ich weiß noch nicht, wann die Ferien sind.
Ach so. Wie heißt das in Bayern? Forschungsferien?
Faschingsferien.
Ach so.
Also zumindest ist es immer zwei Wochen früher als sonst und wahrscheinlich dann auch wahrscheinlich wegen der SMX ein bisschen früher.
Das ist auf alle Fälle sinnvoll, dass das mit der SMX entzählt wird, weil das, ich bin dieses Mal ja Gott sei Dank nicht auf der SMX, aber das ist halt schon anstrengend und man kriegt auch mit, dass viele Leute einfach heute früher wegfahren, weil sie halt dann morgen teilweise schon irgendwelche Workshops machen auf der SMX oder halt einfach einen Tag wenigstens halbwegs zu Hause noch sein wollen, bevor dann der Stress weitergeht.
Und dann hat man auch keine Kollision mehr mit der South by Southwest, die zieht ja dann auch Leute ab. Also ich meine, wir haben ja ein paar Leute echt gefehlt, die mir wirklich leid getan haben. Also ich meine, Mariano habe ich jetzt nicht knuddeln können, weil er da drüben rumturnt. Und Pascal. Ja, aber
schon seit Jahren sind die beiden immer, ist ja schon seit Jahren, dass die da drüben sind.
Genau. Und aber auch ein Sepita hat gefehlt oder ein Walcher. Also okay, die ist jetzt bei irgendeinem Barcamp rumgeturnt.
Plus die paar, die halt auch krank geworden sind, wie sonst auch immer.
Genau.
Und dann die Flugopfer.
Und der Streik natürlich.
Ja, Flugopfer. Genau. Genau.
Also es ist doch niemand geflogen.
Haben ein paar Gesichter gefehlt, dafür hat man auch neue kennengelernt, ist
ja
auch schön.
Ja, aber das stimmt, aber das find ich, kann man schon auch nochmal betonen, irgendwie, dass das natürlich auch so toll an der Campix ist, dadurch, dass es eben relativ kleine, intime Räume sind, irgendwie so, fällt es viel leichter sozusagen, den Nachwuchs quasi zu integrieren, auch in Diskussionen, irgendwie die Gespräche entstehen viel schneller. Man hat hier wahnsinnig viele Sitzmöglichkeiten, also was man bei anderen Konferenzen oft nicht hat. Da hat man ein paar Stehtische und ansonsten steht man nur im Flur oder auf der Rolltreppe. Und hier hat man tatsächlich die Gelegenheit, sich mal richtig hinzusetzen und auch mal für eine halbe Stunde oder so länger ein bisschen zu quatschen irgendwie. Und das sind schon viele wirklich neue Gesichter dabei gewesen irgendwie. Also es ist eben diese angenehme Mischung. Man trifft zum einen die wieder, die man kennt irgendwie und wo man auch weiß, es gibt spannende Themen, an die man auch anknüpfen kann. Und man hat aber auch immer wieder neue dabei, irgendwie die, die man entsprechend kennenlernen kann.
Genau, also das auf jeden Fall, also finde ich auch an der Stelle schön. Aber nächstes Mal ist es ja dann montags, dienstags oder sowas oder donnerstags,
Freitag. Donnerstag, Freitag und eben noch zwei Tage vor, noch nicht die Content.
Also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ja, verstehe.
Genau. Aber eben nicht mehr das Wochenende wie bisher. Aber ich selbst fand es eigentlich auch spannend, Leute zu treffen, die das erste Mal auf die SEO Campix gekommen sind, aber dann von SEO sich wirklich nicht viel beschäftigt haben, aber trotzdem eine Seite haben, die einen durchaus relevanten Sichtbarkeitswert hatten und nicht so richtig wussten, was sie damit machen. Also da waren sie hier.
Ja, verkaufen halt.
Genau.
Machen soll, einfach verkaufen.
Genau, richtig. Na, durchaus ohne SEO zu kennen, bisher trotzdem qualitativ hochwertige Inhalte zu schaffen, nur eben den letzten Meter nicht geschafft haben. Was machen Sie jetzt damit? Wie bringen Sie es jetzt an Mann? Und vor allem waren Sie da hier, denke ich, durchaus richtig, weil Sie genau diese Tipps halt aufnehmen konnten, um eben den letzten Schritt selber auch gehen zu können. Oder eben Spezialisten an die Hand zu bekommen, die den Schritt mit Ihnen gemeinsam gehen.
Oder einen Check kriegen. Oder beides, genau. Ja, nee, das ist... Das ist schon richtig. Aber jetzt mal ganz Donnerstag, Freitag, ist für euch auch okay, dass es nicht mehr Wochenende ist? Oder fandet ihr Wochenende besser?
Ich kann es gar nicht sagen. Es ist irgendwie, Campix war immer schon Wochenende, deshalb war ich überrascht, dass jetzt wann Donnerstag, Freitag sein soll. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich es gut oder schlecht finde.
Ja, ich weiß es auch ehrlich gesagt noch nicht. Es ist bei uns natürlich auch ein familienorganisatorisches Problem oder beziehungsweise am Wochenende liegt halt nichts an irgendwie. In der Woche wären sozusagen auch Familientermine, wo ich jetzt mal überlegen muss, wie ich das dann entsprechend organisiert kriege, aber es geht mit Sicherheit. Ja, aber für mich persönlich ist kein großer Unterschied irgendwie, ob man jetzt in der Woche oder am Wochenende.
Das hat Vor- und Nachteile. Es nerven keine Fall E-Mails, keine Arbeit, aber auf der anderen Seite muss man sich das Wochenende freischaufeln.
Ja, genau. Also ich denke gerade Family-mäßig eigentlich ganz schön, dass man dann das Wochenende auch das Wochenende stimmt. Hat. Ja. Ich glaube, mir ist es halt auch für einige Unternehmen schwer, also bei der Telekom irgendwie machen, was ich wollte, aber nichtsdestotrotz gab es jetzt auch Leute geben können, wo einfach Wochenendarbeit muss eigentlich freigegeben werden. Mhm. Da gibt es Gewerkschaften, man muss Anträge rechtzeitig einreichen und so etwas. Also auf der Arbeitgeberseite, gerade wenn es der Konzernbereich ist, ist das Wochenende nicht so ganz so tückenbefreit. Da nutzt nichts, dass man sagt, ich mache ich freiwillig, das hilft da gar nicht. Man muss trotzdem den Prozess durchlaufen. Also der Mitarbeiter muss vor der Selbstausbeutung immer beschützt werden. Das ist wichtig. Man kann sich vorstellen, dass es einfach ein paar Leute noch reinzukriegen, die in dem Bereich, wenn man das will, ist bis unter der Woche einfach besser aufgehängt. Das ist definitiv, auch mich stolz nicht, wir fahren ja eh rüber und rüber, wir sind ja Berliner, dann ist es mir Latte, an welchem Tag das ist. Wie ist es bei euch so, du hast kein Problem, sonntags zu kommen, gell? RB nee. Hat da keinen Betriebsrat weg mit.
Das ist alles kein Akt. Also ich finde es unter der Woche sogar ehrlicherweise schwieriger, weil genau das, was du gerade sagtest, dann hast du halt diese flugenden E-Mails, dann ist irgendwas und man ist halt nicht so frei im Kopf, sondern doch so tendenziell immer ein bisschen abgelenkt. Von daher, für mich persönlich war das Wochenende eigentlich besser. Aber hey, jetzt ist es so festgelegt, lass uns einfach nächstes Jahr an der Stelle darüber reden.
Immerhin musst du da nicht immer weg für ein paar Stunden zum Fußballspiel, das hat man bei dir auch schon.
Ja, in meinem ersten Campingsjahr, da war halt hier direkt Fußballspiel um die Ecke in Union, damals noch dritte Liga, glaube ich, das war schon spannend. Aber ja, dieses Jahr war ich brav und bin gegangen. Union hat ja auch in St. Pauli gespielt, auf St. Pauli.
Das wäre ein bisschen weit gewesen zum Anreisen. Cool. Ja, nee. Wen sehe ich jetzt auf der SMX?
Mich.
Der Einzige, wenn ich mich treffe, noch bezahlen muss hier im Raum.
Genau.
Eine Retourkutsche kommt dazu, wenn man das sagen anfangen darf. Gehört dazu, genau. Aber wir sehen hier alles mit Humor. Aber ich kann jedem nur empfehlen, seine Slides genau sich dann vom Thomas, ich sehe es ja nicht, wenn ich auf ihn zeige, zu ziehen, weil seine Excel-Abkürzungen sind immer sehr zeitersparend. Ich lese mir die auch mal intensiv durch.
Ich werde auch die Beispiele noch publizierbar machen und dazulegen.
Sehr cool.
Damit es nicht nur Slideware wird.
Sehr cool, sehr cool. Super, dann danke ich euch. Danke euch fürs Zuhören und dann sehen wir uns alle nächstes Jahr wieder an einem Freitag zur Aufnahme. Fantastisch. Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Das SEO-Haus mit Jens Faultrath und Markus Walter. Das SEO-Haus.